Ja, es ist tatsächlich eines der schönsten Lieder, die ich mag, wie der Töpfer nimmt den Ton. Heute in unserer Predigt soll es darum gehen, der Dienst am Evangelium. Und wir lesen einen Text aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 12. Das würde ich gleich gerne machen. 1. Thessalonicher Kapitel 2 von Vers 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ein ganz starkes Wort des Paulus im Namen von Paulus, Silvanus und Timotheus, der den Brief an die Gemeinde in Thessalonicher schreibt. Es gibt drei Punkte, liebe Kinder, ihr könnt schon mitverfolgen. Sind wir am dritten Punkt angekommen, ist die Predigt fast zu Ende. Heute geht es um drei Gedanken, die ich stärker beleuchten möchte. Kampf und Hindernisse im Dienst, die werden hier eindeutig aufgeführt. Und das möchte ich auch gerne ausweiten, ganz praktisch, dass das auch bei uns vorkommen kann. Kampf und Hindernisse im Dienst. Zweitens, die Motive eines Dieners. Und drittens, vorbildliche Hingabe. Der Dienst am Evangelium. Gestern habe ich drei Pastoren, ich glaube drei waren es, aus Dienstlagen gesprochen. Und Peter, sie haben sich so gefreut, dass du nächstes Wochenende kommst. Ich habe ihnen gesagt, es kommt ein sehr guter Mann. Und die beten schon dafür, für diese Tage, die du da verbringst. Und wir wollen gerne mitbeten für Peter, dass Gott diesen Dienst segnet. Und ihr würdet alle sagen, oh ja, der Dienst ist ein Dienst am Evangelium, denn Peter wird mit dem Wort Gottes arbeiten, die ganze Zeit, ohne Frage. Heute Nachmittag fährt Jakob zum Beispiel zur Bibelschule und er wird mit der Bibel arbeiten und ihr würdet sagen, oh ja, das ist ein Dienst am Evangelium. Und wir merken schnell, wenn wir das so lesen von Paulus und wir wissen, dass Paulus berufen wurde von Gott, so heißt es in Apostelgeschichte 9,15, da spricht Gott zu ihm, aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und von den Kindern Israels zu tragen. Wir wussten das, dass Gott Paulus berufen hat, seinen Namen zu verkündigen an unterschiedlichen vielen Orten und so entstand ja auch die Gemeinde. Ein Diener des Evangeliums. Jetzt sagst du, das habe ich alles verstanden, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Bin ich auch ein Diener des Evangeliums? Ich möchte das gerne ein bisschen weiter ausrollen. Wenn du zum Beispiel die Kinderstunde machst und Kindern von Gott erzählst, jede Woche neu, du bereitest dich vor und erzählst ihnen etwas von Gott, dann verkündigst du das Evangelium. Auch dann bist du ein Diener des Evangeliums. Anders Nicht als Evangelist oder so, aber du bist ein Diener des Evangeliums. Wenn du deinen Kollegen erzählst, was in deinem Leben der Unterschied ist, die Komponente, dass Gott dein Herr ist, und du erzählst ihm vom Gott, bist du ein Diener des Evangeliums. Denn du verkündigst Christus. Wenn du deinen kleinen Kindern erzählst, dass Gott die Liebe ist, bist du ein Diener des Evangeliums. Und überhaupt, so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus sagt das, dass wir generell, wenn wir zu Gott gehören, sind wir Botschafter Jesu Christi. Und unsere Botschaft lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind mit unter anderem, ob wir es wollen oder nicht, Diener des Evangeliums. Und wenn du merkst, alles das hat mit mir nichts zu tun, im Prinzip verkündige ich das Evangelium nicht, wow, das wäre nicht gut. Dann würde ich wirklich fragen, ob du tatsächlich ein Kind Gottes bist. Denn wir sind berufen, Diener des Evangeliums zu sein. Die Gemeinde hatte das Wort Gottes bekommen unter viel Bedrängnis. Wir wissen, dass Paulus nur eine kurze Zeit da war. Und ich habe die letzte Predigt so benannt, sichtbarer Glaube, ungünstige Umstände. Sie waren stark unter Druck geraten. Und wir merken, obwohl dieser menschliche Druck kam, ist die Gemeinde stark geworden und ihre Werke waren so unglaublich, unglaublich ist das falsche Wort, Werke im Glauben, Bemühungen in der Liebe, heißt es da, standhaftes Ausharren, das haben alle anderen gewusst. Das wurde kundgetan in der ganzen Umgebung und alle wussten, diese Menschen, die da zum Glauben gekommen sind, das ist was Besonderes. Wie kam das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kenne einige Leute, die diese Kapitel studieren und sie sind begeistert davon, welche Methoden Paulus anwendet, um Gemeinde zu gründen. Aber der Schlüssel liegt nicht in der Methode. Ich glaube, der Schlüssel liegt einfach darin, dass Gott wirkt durch den Heiligen Geist. Und zwar mit Kraft. Ich möchte nicht die Methoden schlecht machen. Ich glaube sehr wohl, es gibt clevere Methoden, das Evangelium zu verkündigen. Ich will das nicht alles schlecht machen. Aber der Schlüssel ist nicht die Methode. Der Schlüssel ist, dass Gott anfängt, Menschen von sich zu überzeugen. Und dann gibt es echte Veränderung. Kampf und Hindernisse im Dienst. Ich würde gerne den zweiten Vers lesen. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Letztens sagte einer der Brüder zu mir, es ist schon ganz komisch, wenn ich mit der Predigt dran bin, kurz vorher war alles gut, dann drehen die Kinder irgendwie durch. Ich habe das selbst gemerkt in unserer Ehe. Es ist sehr harmonisch über Wochen und dann kommt ein wichtiger Dienst und das ist mir erst im Nachhinein eingefallen oder aufgefallen und auf einmal wird es nicht mehr so harmonisch, das Miteinander. Du denkst dir nachher, was war das? Das war so gut, das Miteinander und auf einmal ist irgendwie alles Katastrophe und es fühlt sich gar nicht mehr gut an und du merkst erst im Nachhinein, das sind Angriffe, um dich zu entmutigen. Ja, um dich zu schwächen. Das ist schon interessant, welche Hindernisse so aufkommen. Paulus hatte ganz andere Hindernisse. Wir lesen das, dass er mit Silvanus, mit Silas, so ist es in Apostelgeschichte 16, vorher so richtig verprügelt wurde mit Stöcke. Dann kam er ins Gefängnis, noch bevor er zu den Thessalonicher kam. Und dann haben die da gesungen. Wisst ihr, Kinder, was da passiert ist, wo die im Gefängnis gesungen haben? Dann ist tatsächlich, die waren komplett gefangen, ihre Füße waren in so einen Holzblock gesperrt. Und dann war das so, dann haben sie auf einmal, trotz Schmerzen, die wurden ja stark verprügelt mit richtigen Stöcken, dann haben die angefangen, Gott die Ehre zu geben. Und sie fangen an zu singen und auf einmal geschieht ein Erdbeben, die Fesseln lösen sich und sie sind komplett frei. Der Dienst am Evangelium bedeutet mit unter anderem, du kriegst Schläge. Vielleicht landest du im Gefängnis. Es ist Druck und Hindernis da, die mit unter anderem, die wir nicht beeinflussen können, Und dann gefällt mir dieses Wort in Vers 2 so besonders. Wie machen diese Männer dann einfach weiter? Warum reisen die in die nächste Stadt und verkündigen das Evangelium weiter? Woher haben sie diese Kraft und diese Motivation? Wenn du für deinen Chordienst geprügelt wirst, ich weiß nicht, ob du das nächste Mal singst. Wenn ihr ins Gefängnis kommt, ich weiß nicht, ob ihr dann nochmal in die Kanzel kommt. Warum machen diese Männer weiter? Und wir lesen hier, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Freudigkeit in Gott und dann geht's weiter. Und genau das passiert, wenn wir müde werden, wenn unser Dienst anstrengend ist, der Chordienst zum Beispiel, wenn die Leute nicht mehr hingehen wollen, weil es einfach anstrengend ist, Woche für Woche, dann sucht Kraft und Freudigkeit bei Gott, diesen Dienst zu tun. Denn ihr verkündigt auch mit dem Gesang das Evangelium. Auch andersrum, wenn du merkst, ich bin müde, ich bin kraftlos, suche Freudigkeit in Gott. Und wenn Gott uns stärkt, wenn Gott uns Mut macht, dann geht's wieder. Das habe ich selbst erlebt, das werdet ihr auch erleben. Es kommt zur Quelle des Lebens. Sucht Kraft, dann wird es auch wieder Freude machen, den Dienst zu bestreiten. Ich habe letztens von Olaf Latzel gelesen, einen Artikel, sehr kritisch. Das Verfahren von ihm wurde wieder aufgenommen, gerichtlich. Und ich lese ihn einfach mal vor. Er ist Pfarrer der St. Martini-Gemeinde in Bremen. Und in diesem Artikel stand Folgendes. Olaf Latzels Aussage über Homosexuelle sind schrill. Der evangelische Pfarrer hat sich auf seinem YouTube-Kanal sehr negativ über homosexuell lebende Menschen geäußert. Letzte Woche wurde entschieden, dass seine Worte erneut vor Gericht geprüft werden. Ist das Volksverhetzung oder fallen die Worte noch in den Bereich der Religions- und Meinungsfreiheit? Fragezeichen. Stand am 2.3. diesem Jahr in der evangelischen.de auf der Website. Er wird wieder vor Gericht geführt, weil er die Wahrheit sehr krass und sehr deutlich ausspricht. Und das ist Kampf mit unter anderem und Hindernisse, wenn man das Evangelium verkündigt. Man sagt, nein, es gibt nur einen Gott. Wie? Es gibt wirklich nur einen Gott. Es gibt keinen Allah, sonst was, Buddha. Du sollst nur einem Gott die Ehre geben. Und es gibt nur einen. Und wenn du das verkündigst, merkt man schon in der Gesellschaft, mit unter anderem, dass es schwierig wird, dass du Kämpfe bekommst. Und so sieht das aus, wenn man ein Diener des Evangeliums ist. Und so kommen Hindernisse und machen einem das Leben schwer. Das gehört scheinbar dazu. Denn Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18 bis 20, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir wollen immer der Gesellschaft so gerne gefallen und begreifen gar nicht, dass Jesus das schon längst vorausgesagt hat. Die werden nicht applaudieren, weil wir so vorbildliche Männer und Frauen in der Gesellschaft sind. Die Welt wird uns immer hassen, weil wir Jesus angehören. Weiter heißt es, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Johannes 15, 18 bis 20. Wir müssen das verstehen, wenn wir Diener sind des Evangeliums, dass Hindernisse und Kämpfe kommen müssen und sie kommen. Und es ist wichtig, dass mit zu berücksichtigen. Wenn du den Dienst für Gott angehst, das Evangelium verkündigst, wird es Hindernisse geben. Rechne damit, dass es dir etwas kosten wird, sich zu Jesus zu bekennen. Du wirst einen bestimmten Preis dafür bezahlen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Im Sinne von, du gehörst zu Christus. Du gehörst zur Familie Gottes. Und Gott wird dich schon führen, so wie er Paulus und Silvanus und Timotheus geführt hat. Es gibt eine Zukunft für uns. Das ist jetzt nicht so depressiv das Ende eines Dienstes, so will ja keiner mehr einsteigen. Das sind Männer Gottes. Das ist eine Ehre, zu Gott zu gehören. Dass er dir deine Sünden genommen hat, dass er dir Hoffnung gibt, dass er dich segnet, ist wunderbar. Wir kommen zum zweiten Gedanken, Vers 3 bis Vers 6, Motive eines Dieners. Ich lese die Verse nochmal. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Die Motive eines Dieners. Motive sind immer die Beweggründe, das, was in uns steckt, warum wir etwas machen. Wenn ich jemanden verprügel, nur mal angenommen, was ich nicht mache, warum tue ich das? Was ist vorher passiert? Was hat in mir den Zorn ausgelöst, dass ich mich nicht unter Kontrolle hatte, ihm zu schaden? Was ist geschehen? Was sind die Motive? Motive sind ganz oft so tief in unserem Herzen versteckt, dass wir manchmal noch nicht mal ganz bewusst wahrnehmen, warum wir etwas tun. Wir wissen es nicht, wir machen das, aber wir wissen noch nicht mal genau, warum mache ich das eigentlich so? Und erst wenn man lange drüber nachdenkt, begreift man irgendwann, stimmt, das ist mein Motiv. Manchmal muss man nach den Motiven suchen. Deswegen sagt David auch, prüfe mich Gott, erforsch mein Herz, weil er sich unsicher ist. Er weiß nicht genau, was da alles drin steckt. Das sind Motive des Herzens. Und die Brüder schreiben hier, ihr habt unsere Beweggründe doch gesehen. Und die Beweggründe sind so rein. Sie sind heilig. Sie sind sündlos und schuldlos. Hier heißt es, die Verkündigung des Dieners, hier heißt es, wir sind kein Irrtum, mit Verführung sind sie nicht umgegangen, sie haben immer die Wahrheit gesprochen. Wir sind nicht mit unlauteren Absichten gekommen. Unlautere Absichten sind unaufrichtig, unfair oder falsch. Sie hatten ja nur ein Ziel, dass die Menschen die Botschaft Gottes hören, weil Gott sie dafür berufen hatte, und dass die Menschen genauso wie sie erlöst werden von der Sünde. Das war das einzige Ziel. Es war die Liebe Christi, die Brüder dahin gedrängt hat, diesen Dienst zu tun, trotz Kampf und Widerstand. Und das versuchen sie ganz deutlich hier in diesem Brief auch zu kommunizieren. Es war kein listiger Betrug. Die wurden nicht geködert, so Lockmittel. Hey, bekehrt euch und so weiter und dann werdet ihr das und das davon haben. Die sind so nicht vorgegangen. Sie waren ehrlich, wahrhaftig und absolut authentisch. Hier heißt es auch, dass Paulus und Silvanus und Timotheus, sie wurden von Gott als tauglich befunden. Sie haben diese Qualifikation gehabt. Gott hat sie schon vorher geprüft und gesagt, ihr sollt es tun. Ihr seid auch tauglich dafür. Das ist auch wichtig, das zu verstehen, wenn Gott dich in einem Dienst einsetzt und du ein Diener des Evangeliums bist, wo auch immer, als Dirigent, als Chorsänger oder als Prediger, dann bist du auch von Gott als tauglich befunden worden und er möchte dich einsetzen. Er hat dir nicht einfach so die Gabe geschenkt, wenn du das gut kannst. Vorhin hätte ich gerne mit dem Chor mitgesungen, fand ich super. Ich erinnere mich dann immer an meine Jugendzeit, ist so lange her, so schöne Lieder. In dem Buch Die Kunst des reifen Handelns habe ich eine Passage gelesen, die mir sehr gefiel. Reife definiert sich nicht mit unter anderem daran, dass man sich nicht von der Meinung des anderen prägen lässt. Es zählt nicht, und das kommt hier sehr gut raus in dem Text, es zählt nicht darum, was andere von dir denken. Ihr kennt das Gedicht, ich habe schon so oft zitiert, höre nicht, was Menschen sagen, tu ruhig deine Pflicht, Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Es geht nicht darum, in deinem Dienst, was andere von dir denken, was Menschen von dir halten. Ich weiß, dass wir so gesteuert sind. Wir wollen gerne geliebt werden. Wir wollen gerne Anerkennung haben. Wir wollen gerne gemocht werden. Es steckt in uns so tief drin. Aber Paulus macht hier klar mit den Brüdern, dass er sagt, unsere Absicht war nur die eine, wir wollten Gott gefallen. Willst du Gott gefallen? In deinem Dienst, in deinem ganzen Leben, alles, was du bist, ist das wirklich tief in deinem Herzen? Ist das dein Motiv, dass du sagst, eigentlich geht es mir nur um diese eine Sache? Ich möchte nur Gott gefallen. Was die anderen denken, spielt nicht die entscheidende Rolle. Ich muss vor Gott treten und vor Gott und mit Gott sauber in der Beziehung leben. Das ist das, was zählt. Und das konnten die Männer vorweisen, eine wirklich saubere Motive im Herzen. Hier heißt es, keine verblümte Habsucht. Verblümte Habsucht, verblümt ist ja so mit Blumen schön gemacht, so, aber versteckt, ich habe was davon. Habsucht bedeutet materiell oder auch finanziell. Und er sagt, so waren wir nicht. Wir haben das nicht gehabt, das war nicht das Thema. Übrigens, es bekehrt sich auch kein Mensch, wenn ihr Evangelisation machen, wenn du sagst, das kostet jetzt Tausende von Euro, dann wird das funktioniert so nicht. Das haben die Brüder auch gewusst. Wenn wir diesen Dienst angehen am Evangelium, dann geht das nur mit lauteren, echten, wahrhaftigen Absichten. Und die haben auch nichts genommen und es war sehr ehrlich. Sie weisen darauf hin, dass Gott die Herzen prüft. Und das ist ein schöner Gedanke und auch ein erschreckender zugleich. Denn Gott sieht dein Motiv. Wenn du glaubst, tief versteckt, ist es nicht sauber in dir. Gott sieht es und wird es auch nicht segnen. Das kann Gott, weil er ins Herz guckt. Wir haben nicht die Ehre von Menschen gesucht. Ich weiß, ich hatte das letztens in einem Gespräch, dass ein Diener für seinen Dienst auch wirklich hin und wieder Ermutigung braucht. Es ist gut, wenn andere Leute andere Diener ermutigen und sich auch vielleicht mal bedanken für den Dienst. Wenn das ehrlich ist, sollte man das ruhig machen. Ermutige den anderen in seinem Dienst. Wie auch immer das aussieht. Es muss nicht jedes Mal irgendwas Besonderes sein. Ich hatte das Empfinden, es war nur ein Gefühl. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Mein Verstand sagt mir, das ist Blödsinn. Ich hatte ein Gefühl, dass ich irgendwie die Dinge alleine stemmen muss. Oh, so viele Ärgernisse zu klären, es hinterlässt Spuren im Laufe der Jahre und ich merke, es verändert mich und auch manchmal nicht so, wie ich es gerne hätte. Und du betest, du hast das nächste Gespräch, du kümmerst dich, was auch immer ansteht und dann schrieb mir jemand aus der Gemeinde eine SMS. Nichts Besonderes. Du hast ein Gespräch, ich habe es mitbekommen. Ich habe für dich gebetet. Eine große Ermutigung. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Bin nicht allein. Ich bin auch generell nicht allein. Die Brüder sind doch alle da. Ihr seid doch da. Es ist manchmal nur so, diese Empfindungen, die in einem vorgehen. Ich weiß, dass das Schwachsinn ist. Und doch war es so schön, ermutigt zu werden, auch im Dienst. Vorbildliche Hingabe, das ist der nächste und dritte Punkt. Und liebe Kinder, ihr merkt, wir kommen dem Ende zu. Lass uns die Verse nochmal lesen. Vers 7 bis Vers 12. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Jetzt kommt die Passage, die ich sehr mag. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Hier sind diese Bilder aufgezeigt. Kennt ihr das, wenn junge Mütter ihr kleines Kind bekommen haben? Und wie sie mit diesem kleinen Kind umgehen? Das ist ein herrliches Bild. Da ist so viel Liebe drin, dann kann der Ehemann schon eifersüchtig werden, ehrlich. Da ist so viel Liebe drin, dieses Baby ist so hilflos, es ist so zart und es ist ein pures Geschenk Gottes. Und es ist wirklich, das sind so schöne Momente, wo man einfach nur glücklich ist als Ehepaar. Und wenn diese Mutter dieses Kind, sich um dieses Kind kümmert, es ist so voller Liebe, es ist so vollumfänglich, es ist so rein, die Motive sind so ehrlich. Es ist dieser Schatz, der uns geschenkt worden ist. Und Paulus gebraucht mit unter anderem dieses Bild. Wie sind sie mit diesen Leuten umgegangen? Wie eine Mutter mit ihren Kindern. Aber nicht nur das. Es hat nicht nur diese weiche, diese liebevolle Facette in sich, die Paulus hier berichtet. Nein, er sagt auch später, wie heißt es hier? In Vers 11. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Jetzt kommen wir zu dem anderen Part. Der Part des Vaters sieht ganz anders aus und ich musste mich daran gewöhnen am Anfang. Ich merkte, die kleinen Babys sind da und du bist so ein bisschen nutzlos. Ehrlich, du kannst nicht viel machen. Du kannst nur deine Frau irgendwie glücklich machen, indem du dich kümmerst um Essen, keine Ahnung, um sauber machen. Aber mit dem Kind, du bist da so als... Du bist dabei, aber effektiv am Baby kannst du nichts machen. Und du denkst, wann wird er zwei, damit wir endlich Fußball spielen können oder keine Ahnung, irgendwas machen können. Aber das Baby braucht erstmal nur die Mama, den Papa erstmal weniger. Wir merken, dass die Rolle des Vaters eine andere ist. Und das ist wichtig für mich, das ganzheitlich zu erkennen. Wo die mit diesen Geschwistern, mit diesen Menschen umgegangen sind in der Gemeinde, in der Thessalonicher, wo sie ihnen das Evangelium verkündigt haben, dann sagt er, wir sind wie eine Mutter umgegangen, aber auch wie ein Vater. Und hier heißt es, die haben jeden Einzelnen von euch ermahnt, ermutigt, wie ein Vater seine Kinder. Wenn ich meinen Sohn sehe und es steht was Wichtiges an und ich weiß, wow, er hat Schwierigkeiten damit. Es könnte schwierig für ihn auch in Zukunft werden, wenn er das nicht überwindet. Dann nehme ich ihn mir zur Seite, ganz liebevoll. Nicht wie ein Baby, aber wie mein Sohn halt. Und erkläre ihn und sage, so könntest du es meistern. Schau mal, das ist jetzt eine wichtige Geschichte, was da in der Schule passiert, wie auch immer. Und ich ziehe meinen Sohn an mich ran und erkläre ihm, was er tun kann und zeige ihm Möglichkeiten, wie er das Problem lösen kann. Das ist schon eine ganz andere Ebene. Und das hat Paulus gemacht. Liebevoll wie ein Baby, aber auch ganz klar in der Hilfestellung. Er hat sie ermahnt, ermutigt, das Richtige zu machen. Ganz besonders diese Beziehung, die er da aufgebaut hat. Vorbildliche Hingabe. Es heißt hier, Tag und Nacht haben sie gearbeitet in Vers 9. Ich mache auch dauernd Nachtschichten und so weiter. Heute Abend geht es wieder los. Und ich kenne das. So, Tag und Nacht, und die Brüder haben das auch gemacht. Das hat für die keine Rolle gespielt. Tag und Nacht, ich weiß nicht, wie müde die manchmal gewesen sind, aber es ging ihnen darum, ein Diener des Evangeliums zu sein. Und das zu verkündigen, was wirklich zählt. Und was wirklich zählt und was Gewichtung im Leben hat, das ist das Evangelium. Ich hoffe, das ist euch bewusst und klar. Es zählt nur das Wort Gottes in deinem Leben. Es hat die Kraft, wenn der Heilige Geist dadurch wirkt, es hat die Kraft, dich zu erretten, dich zu erlösen, dir eine Ewigkeit, eine Perspektive zu schenken. Auch das ist die Wahrheit, dass der Heilige Geist und das Wort des Gottes die Kraft haben, dich komplett zu verändern. Wenn du ein böser Mensch bist, verkettet in Sünden, komplett kaputt, brauchst du das Evangelium. Es hat die Kraft, alles zu verändern. Hier heißt es, Gott beruft euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Gott ruft jeden Menschen zu, komm zu mir. Komm in mein Königreich, die Einladung steht. Auch heute noch, wenn du weit weg von Gott bist und du das Evangelium vielleicht heute das erste Mal hörst, ruft Gott und beruft, in sein Reich zu kommen. Wir sind bestimmt, wie es hier in dem letzten Vers heißt, würdig, gotteswürdig zu leben. So heißt es hier, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. lebt würdig und wandelt, wie es Gott gefällt. Versucht nicht Menschen zu gefallen, versucht Gott zu gefallen. Und zwar wie? Mit dem Bewusstsein, wenn ich ein Diener des Evangeliums bin, wird es Probleme geben. Es wird Kämpfe und Hindernisse geben. Meine Motive des Herzens sollten rein sein. Das ist ganz wichtig, wenn es um den Dienst geht. Ich sage das immer wieder, ich werde da auch meistens sehr, sehr klar. Wenn du diesen Dienst nicht gerne machst oder dauernd rumstenkerst oder sonst was, mach ihn nicht. Denn die Motive des Herzens passen in dem Augenblick nicht mehr. Das ist eine verschwendete Zeit. Wenn du deinen Dienst machst, müssen die Motive sauber sein und weiter vorbildliche Hingabe. Und das sage ich vor allem zu mir. Das sagte letztens meine Frau zu mir. Ich hatte der Gemeinde gesagt, irgendwas hatte ich gesagt und dann sagte sie mir zu Hause und das gilt auch für dich. Und das stimmt. Es war genau so ein Augenblick, wo ich nicht ganz zufrieden war und sagte, das mit dem Meckern und so, das gilt auch für dich. Das war gut, das ist sehr ernüchternd. Das ist wie so ein Watscher auf der Wange, wo du weißt, oh ja. Und das ist gut, dass wir uns gegenseitig erinnern und sagen, hey, das gilt auch für dich. Was ich mir wünsche von dieser Predigt, dass ihr darüber nachdenkt. Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Botschafter Christi bist, auf welcher Art und Weise auch immer, dass dir bewusst wird, du wirst Kämpfe haben, dass wichtig ist, was in deinem Herzen ist, deine Motive und was ich mir wünsche, dass du vorbildlich dem Evangelium würdig wandelst. Und wir haben gesehen und wir werden das auch in Zukunft noch sehen, was für ein Segen in der Gemeinde geschehen, in Thessalonicher damals und was für ein Segen diese Männer, die diese Art an den Tag gelegt haben, durch diese Brüder gekommen ist. Sie waren absolute Segensträger. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du ein Segensträger bist, vorbildlich. Gott segne dich. Amen. Ich schließe die Botschaft mit einem Gebet.